Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich präsentiere Ihnen heute eine weitere Ausgabe des Experten-Talks am Telefon. Den ersten Beitrag hören Sie von Rechtsanwalt Hans P. Schwarz. Herr Schwarz ist Fachanwalt für Arbeitsrecht. Wir sind an Herrn Schwarz herangetreten mit der Bitte, einen Kurzvortrag zum Thema Gesetz zur Regelung des Mindestlohns beizutragen. Ein aktuelles Thema, das uns alle betrifft. Wir sind gespannt auf den nun folgenden Gastbeitrag von Rechtsanwalt Hans P. Schwarz.
Die meisten kennen ihn. Gesetz zur Regelung des Mindestlohns, Fragen, Diskussion zur aktuellen Rechtsprechung. Herr Schwarz, die Inge Gressle, das ist unsere Abgeordnete in Brüssel, hat mir vor wenigen Tagen gesagt, dass sie 3 Praktikanten entlassen muss, weil alles aufgrund dieser Geschichte. Also wir sind gespannt, was Sie alle sagen. Für die, die Herrn Schwarz nicht kennen, er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht, Schwerpunkt Arbeitsrecht und Betriebsverfassungsrecht. Er engagiert sich als Lehrbeauftragter für verschiedene Bildungsträger und insbesondere für Tempus engagiert. Immer und überall zur Stelle. Also wir sind ein tolles Team. Und deswegen freue ich mich riesig, erstens, dass wir mit Ihnen zusammenarbeiten dürfen und dass Sie sich heute Abend die Zeit genommen haben und bestens vorbereitet, wie ich an Ihrem Handout erkennen kann. Herr Schwarz, Sie haben das Wort. Bitte.
Dankeschön. Vielen Dank, Herr Professor Knoblauch. Also auch von mir nochmal an alle, die zuhören, ein herzliches Grüß Gott und einen schönen guten Abend hier aus dem verschneiten Aalen. Ich denke, bei Ihnen ist es genauso. Auch jetzt nochmal ein gutes neues Jahr, vor allem Gesundheit und Zufriedenheit. An Herrn Knoblauch, an Frau Belewitz, herzlichen Dank, dass ich an diesem Experten-Talk teilnehmen darf. Ich habe bewusst das Thema Mindestlohn gewählt. Viele werden sich jetzt vielleicht denken, haben wir das schon 20 Mal gehört und interessiert uns gar nicht, weil ist für unseren Betrieb doch gar nicht von Relevanz. Da werden Sie sich noch sehr wundern, denn die Erfahrung zeigt, dass, wir sind hier 5 Kollegen und 3 davon machen fast ausschließlich Arbeitsrecht, praktisch täglich mit Firmenfragen, Anfragen konfrontiert sind, weil diese Firmen mit Dingen Aufgaben aus dem Bereich des Mindestlohngesetzes tangiert sind. Und da geht es nicht darum, dass die nicht 8,50 Euro bezahlen. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber zu den Dingen komme ich noch. Ich hatte Ihnen ein Mail geschickt, ob Sie das jetzt haben oder nicht, ist gar nicht so entscheidend. Ich werde die Dinge ansprechen, sodass Sie alle auch ohne Skript verfolgen können. Ich möchte mich nicht so sehr jetzt auf den Gesetzestext und die Entstehung reduzieren, sondern so gleich darauf eingehen, was aktuell zu erwarten ist an betrieblichen Auswirkungen. Das Mindestlohngesetz ist ein Gesetz, das jetzt relativ neu ist, wirkt seit Beginn dieses Jahres, ist ein Gesetz umgesetzt worden von der Großen Koalition, so zum politischen Hintergrund. Das muss man verstehen oder wissen, um dann zu verstehen, mit welchen handwerklichen Fehlern und Unzulänglichkeiten das entstanden ist, das Gesetz. Das hat mein berühmter Mensch gesagt, mit den Gesetzen ist es ähnlich wie mit der Wurst. Keiner will eigentlich wissen, wie sie entsteht, aber irgendwann sind sie da, man muss damit leben. Es ist umgesetzt worden, was die Große Koalition versprochen hat. Wir hatten zuvor schon Mindestlöhne, wenn man das so will, in Form von allgemeinverbindlichen Tarifverträgen, in Form des Arbeitnehmerentsendegesetzes. Das waren allerdings immer auf bestimmte Branchen oder bestimmte Regionen bezogen, Gebäudereinigerhandwerk zum Beispiel, Pflegebranche etc. Das Mindestlohngesetz gilt jetzt bundesweit für ganz Deutschland, unabhängig von der Branche, von der Region etc., von Zugehörigkeit zu Gewerkschaften oder Arbeitgeberverbänden, es gilt für alle. Und daraus resultieren auch gewisse Schwierigkeiten oder Fragen, weil das Gesetz eben nicht nur die Höhe des Mindestlohns selbst geregelt hat, sondern noch viele andere Punkte. Wenn Sie so nachlesen, Ziele des Gesetzes soll sein, diese unangemessen niedrigen Löhne sollen nicht mehr auftreten, es sollen die sozialen Sicherungssysteme geschützt werden, die Tarifvertragsparteien sind angeblich auch hilfsbedürftig, und es soll ein Beitrag sein zu fairen und funktionierenden Wettbewerbsbedingungen. Ich habe das alles so aus schlauen Büchern und Kommentaren abgelesen. Kann man sicher unterschiedliche Meinungen darüber sein. Was mit Sicherheit ist, dass das Gesetz in den verschiedensten Ausprägungen ganz, ganz häufig Gegenstand von gerichtlichen Entscheidungen sein wird. denn das Gesetz ist in so vielen Stellen unbestimmt, unklar, dass es gerade dazu schreit und auch notwendig ist, dass da viele Fragen beantwortet werden müssen. Es gibt nicht wenige Stimmen in der Literatur, die besagen, dass das Gesetz sogar gegen unsere Verfassung verstößt, verfassungswidrig ist. Aber wir haben es jetzt und wir müssen damit leben und müssen als Unternehmer, als Unternehmen uns vor bestimmten Risiken schützen und eben wissen, dass es diese Risiken gibt. Einstieg, das Mindestlohngesetz nach Mindestlohngesetz schreibt vor, dass jede beschäftigte Person, also alle Anspruch haben auf dieses Mindestentgelt. Die Höhe des Mindestlohns ist jetzt für den Zeitraum beginnend ab dem 01.01.2015 auf 8,50 Euro brutto je Zeitstunde festgesetzt worden. Schon die Formulierung bringt gewisse Schwierigkeiten mit sich. Was heißt denn je Zeitstunde? Man ist sich einig darüber, dieser Mindestlohn gilt für alle möglichen Arten von Vergütungsansprüchen. Das heißt nicht nur für die Zeiten, in denen tatsächlich gearbeitet wird, wenn die Beschäftigten tätig sind, sondern gilt auch für alle Formen der Entgeltfortzahlung. Das heißt im Falle Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit, im Falle von Feiertagen, im Falle, wenn Mitarbeiter auf Schulungen gehen dürfen oder müssen. Es gibt ja manche Bundesländer, in denen besteht ein gesetzlicher Anspruch auf bezahlte Freistellung für Weiterbildungsmaßnahmen. Gilt aber auch für alle Fragen im Bereich des Urlaubs, das heißt des Urlaubsentgelts, die Urlaubsabgeltung nach Ende des Arbeitsverhältnisses. Gilt auch für Fragen des Annahmeverzugs, also wenn Sie einen Beschäftigten freistellen oder nach Ablauf der Kündigungsfrist, wenn das Arbeitsverhältnis fortbesteht. In all diesen Fällen sind Arbeitgeber verpflichtet, diesen Mindestlohn in Höhe von 8,50 Euro pro Stunde zu bezahlen. Ich sehe jetzt davon ab, immer darauf hinzuweisen, was das für Folgen hat. Nur jetzt am Anfang diesen Einstieg, der Gesetzgeber hat bei Verstößen gegen das Mindestlohngesetz, abgekürzt MILOG, bei Verstößen ganz drakonische und drastische Strafen vorgesehen. Es sind also Geldbußen im Einzelfall bis zu 500.000 Euro im Mindestlohngesetz vorgesehen. Daher schon aus dem Grund bitte große Aufmerksamkeit und höchste Vorsicht walten lassen, dass da keine Verstöße auftreten. Das beginnt schon jetzt beim nächsten Punkt, bei der Frage nämlich, wann muss denn der Mindestlohn bezahlt werden? Und da gibt es im Mindestlohngesetz auch eine Regelung dazu, in der steht, maßgeblich ist zunächst mal der Zeitpunkt der vereinbarten Fälligkeit. Also wenn Sie im Arbeitsvertrag eine Regelung haben, und die sollten Sie haben, das empfehle ich Ihnen dringend, dass das Entgelt gezahlt werden muss, bis spätestens, ich sage jetzt mal Beispiel, 15. des Folgemonats, was zulässig ist, dann muss eben spätestens zu diesem Zeitpunkt dem Beschäftigten das Geld zugegangen sein. Wenn Sie nichts vereinbaren, das ist das Schlechteste, was Sie machen können, dann gilt nach dem Gesetz nämlich nach Ablauf des Monats, in dem die Arbeitsleistung erbracht worden ist. Und wenn Sie gar keine Regelung treffen und wenn Sie auch nicht zahlen, dann sollten Sie auf keinen Fall länger zuwarten als der letzte Bankarbeitstag des Folgemonats, auf den Monat, in dem gearbeitet worden ist. Wenn das Geld nicht spätestens am letzten Bankarbeitstag des Folgemonats dem Mitarbeiter zugegangen ist, ist es ebenfalls eine Ordnungswidrigkeit mit ganz drakonischen Geldstrafen. Wie ist das Verhältnis zu anderen Regelungen, Mindestlohn, Mindestlohngesetz und andere Regelungen? Wir haben ja zum einen andere Regelungen in Form von Tarifverträgen. Wir haben auf der anderen Seite andere Regelungen in Form von Arbeitsverträgen. Da gibt es relativ eindeutige Regularien. Das Mindestlohngesetz hat für bestimmte Bereiche noch Übergangsvorschriften, zum Beispiel die Zeitungszusteller und andere, die dürfen noch eine Weile sich nach den eigenen Tarifverträgen richten. Aber es gilt darüber hinaus, grundsätzlich geht das Mindestlohngesetz, was die Höhe des Entgelts angeht, den anderen Tarifverträgen vor. Muss also mindestens 8,50 Euro pro Zeitstunde gezahlt werden, ansonsten sind die Vereinbarungen unwirksam. Das andere Problem besteht darin, Verhältnis zu Arbeitsverträgen. Es gibt nach wie vor, auch hier in Baden-Württemberg habe ich jetzt einige Mandanten gehabt, Fälle, in denen in der Tat 8,50 oder sogar weniger noch bezahlt worden ist. Und da ist jetzt künftig die Frage, wenn das weiterhin gemacht wird, was hat das für eine Konsequenz, was zieht es nach sich? Wenn also tatsächlich vereinbart wurde, zum Beispiel, dass Stundenlohn 8 Euro brutto beträgt, dann ist diese Vereinbarung unwirksam. Mindestlohngesetz sieht 8,50 Euro vor. Das heißt, diese Vereinbarung über 8 Euro ist unwirksam. Es gilt dann aber nicht 8,50 Euro, sondern es gilt im Zweifel das, was üblicherweise vereinbart wird. in dieser Branche, in dieser Region. Und es ist im Zweifel das, was in den entsprechenden Tarifverträgen steht. Und da können Sie davon ausgehen, dass es speziell in den westlichen Bundesländern, in den industriegeprägten Bundesländern deutlich höhere Beträge sind als 8,50 Euro. Also hier in Baden-Württemberg, Metallindustrie, da werden Sie dann bei 12 Euro und mehr anfangen, sich überlegen zu müssen, was Sie bezahlen müssen. Also das heißt, in so einem Fall, wenn hier ein Beschäftigter einen Vertrag hat mit 8 Euro brutto pro Zeitstunde, ist die Vereinbarung unwirksam. Der Beschäftigte kann verlangen, diesen Tariflohn zu bekommen, Beispiel 12 Euro, muss nachbezahlt werden, muss nachträglich verbeitragt werden und das Ganze stellt, jetzt sage ich es nochmal, eine Ordnungswidrigkeit dar mit einer Geldbuße bis zu 500.000 Euro. Ja, also hochproblematisch, höchste Vorsicht. Darüber hinaus im § 3 MILOG, Mindestlohngesetz, ist explizit geregelt, dass also Vereinbarungen, die diesen Mindestlohn unterschreiten, unwirksam sind. Genauso Vereinbarungen, die die Geltendmachung des Mindestlohns beschränken. Das sind vor allem in Verträgen häufig vorgesehene Ausschlussklauseln. Findet sich eigentlich in allen guten Arbeitsverträgen relativ weit am Ende. Eine Regel, die so sinngemäß lautet, Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis müssen innerhalb einer bestimmten Frist, in der Regel mindestens 3 Monate, schriftlich geltend gemacht werden. Ansonsten sind sie verfallen, sind zulässig diese Regeln. Waren auch bis Ende des letzten Jahres im Mindestlohnbereich, sage ich mal, zulässig. Jetzt ist die herrschende Meinung, und das wird so umgesetzt werden, für den Mindestlohn muss das geändert werden. Da gibt es diese Ausschlussklauseln künftig nicht mehr. Anderes Problem in der Praxis, was wir ja ganz häufig gemacht haben und immer noch machen, sind Aufhebungsverträge am grünen Tisch sozusagen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Die einigen sich über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses und die Abwicklung, also wie wird was abgewickelt, welche Gelder werden bezahlt. Auch in diesen Vereinbarungen muss daran gedacht werden, dass nicht in den Mindestlohn eingegriffen werden darf. Eine entsprechende Vereinbarung wäre unwirksam. Der betroffene Beschäftigte könnte also die Vereinbarung zunächst unterschreiben und später noch klagen, vom Arbeitsrecht geltend machen, mir stehen höhere Entgelte nach dem Mindestlohngesetz zu. Die Frage ist jetzt, wen betrifft das alles, dieses Mindestlohngesetz? Wie gesagt, branchenunabhängig, unabhängig von der jeweiligen Region, grundsätzlich für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Zu den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gehören selbstverständlich alle Vollzeitbeschäftigten, gehören selbstverständlich alle Teilzeitbeschäftigten und selbstverständlich auch jegliche Form von Geringverdienern. Geringverdiener als Oberbegriff, darunter versteht man klassischerweise Beschäftigte, die regelmäßig nicht mehr als 450 Euro im Monat verdienen. Das sind die Entgeltgeringverdiener und dann gibt es noch die Zeitentgeltgeringverdiener. Das sind die typischen Studentenschüler, die eben während den Ferien arbeiten, die eben auch steuerrechtlich, sozialversicherungsrechtlich besonders behandelt werden. Aber für all diese Arbeitnehmer gilt, die dürfen in der Zukunft nicht oder ab dem 01.01.2015 nicht weniger als 8,50 Euro pro Stunde verdienen. Die Ausnahmen sind im Gesetz geregelt. Das sind Jugendliche ohne Berufsausbildung. Das hat den Sinn, man will die Jugendlichen animieren, eine Berufsausbildung zu absolvieren und sich nicht in irgendwelchen Arbeitsverhältnissen zu tummeln. Dann sind ausgenommen Praktikanten, da sage ich gleich noch 2 Sätze dazu. Es sind ausgenommen ehrenamtliche Tätige und es sind ausgenommen Langzeitarbeitslose. Problem, Langzeitarbeitslose müssen mindestens 12 Monate oder länger arbeitslos gewesen sein. Und für die dürfen auch nur dann für die Dauer von 6 Monaten maximal geringere Stundenvergütungen als 8,50 Euro vereinbart werden. In der Praxis habe ich jetzt schon die Frage gestellt bekommen, woher weiß ich denn das, wie lange der Betroffene arbeitslos war. Sie können sich im Zweifel auf die Aussage des Betroffenen nicht verlassen. Sie müssen sich einen Bescheid vorlegen lassen, am besten von der zuständigen Bundesagentur für Arbeit. Was sind Praktikanten? Also nochmal, Ausnahme von diesem Arbeitnehmerbegriff sind Praktikanten. Aber der Gesetzgeber hat sich veranlasst gesehen, zu diesem Begriff des Praktikanten eine sehr ausführliche und umfangreiche Regelung im Gesetz zu schaffen. Hintergrund war das Stichwort Generation Praktikum. Also der Gesetzgeber hat die Auffassung vertreten, dass der Begriff des Praktikanten missbraucht worden ist in der Vergangenheit. Das war sicher in Einzelfällen so. Und das war Anlass dafür, dass jetzt genau definiert wurde, was ist ein Praktikant im Sinne des Gesetzes. Nach diesen Vorschriften gibt es eigentlich künftig nur noch 4 mögliche Arten von Praktikumsverhältnissen. Das sind die einen, die ausweislich einer entsprechenden Schulordnung, Hochschulordnung oder ähnliches ein Praktikum begleitend zu dieser Ausbildung, zu diesem Studium absolvieren müssen. Das sind des Zweiten Praktikanten bis zu 3 Monaten vor einer Berufsausbildung, vor einem Studium um den Betrieb, um das Unternehmen, um die Tätigkeit kennenzulernen. Und es sind zum dritten Praktikant bis zu 3 Monaten, die während einer Berufs- oder Hochschulausbildung begleitend zu dieser Ausbildung einen Betrieb, eine Tätigkeit und ein Unternehmen kennenlernen dürfen. Dann gibt es noch die Besonderheiten, Einstiegsqualifizierung nach SGB Römisch 3 und Berufsausbildungsvorbereitung. Das sind pauschal Auszubildende, die lerngehandicapt sind oder andere Probleme haben. In der Praxis ist nicht ganz so wichtig. Das heißt aber, wenn Sie die 4 Ausnahmen jetzt im Kopf haben, alle anderen Arten von Praktika sind künftig nicht mehr zulässig, beziehungsweise nur noch, wenn Sie diesen Leuten dann eben auch einen Mindestlohn von 8,50 Euro oder mehr bezahlen. Wenn Sie den weniger bezahlen, können Sie so oft Praktikum drüber schreiben, wie Sie wollen. Ist kein Praktikum im Sinne des Gesetzes. Sie müssen mehr bezahlen. Sie begehen einen Verstoß gegen das Mindestlohngesetz mit den entsprechenden möglichen Konsequenzen. Weitere Frage, die ich jetzt schon mehrfach bekommen habe, Herr Schwarz, was kann ich denn oder was muss ich denn alles berücksichtigen bei diesem Mindestlohn? Also eine konkrete Anfrage war, ich zahle meine Beschäftigten grundsätzlich 8 Euro pro Stunde. Die bekommen aber jedes Jahr ein volles Monatsgehalt als Urlaubsgeld und ein volles Monatsgehalt als Weihnachtsgeld und regelmäßig, unregelmäßig auch noch weitere Sonderzahlungen. Da die klare Aussage, diese einmal gezahlten Gelder wie Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld etc. sind grundsätzlich nicht umlegbar. Das heißt, nur in den Monaten, in denen die Gelder fließen, dürfen sie berücksichtigt werden. Und wenn jetzt in meinem Einstiegsbeispiel die betroffenen Beschäftigten sonst lediglich 8 Euro pro Stunde bekommen, ist es ein klarer Verstoß gegen das Mindestlohngesetz. Also Hände weg davon, große Vorsicht. Nicht berücksichtigungsfähig ist nach bisheriger Meinung oder sind nach bisheriger Meinung alle Leistungen ohne Entgeltcharakter, also klassisch Ersatz von Aufwendungen, Fahrtkosten, Trinkgelder, vermögenswirksame Leistungen und ähnliches mehr. Das alles dürfen Sie nicht berücksichtigen. Soll heißen, bei diesen Sonderzahlungen, wenn man da in diesem Bereich sich bewegt, sollte man tunlichst versuchen, das künftig umzulegen und in jedem Monat zu zahlen, sodass man auf diese Art und Weise gegebenenfalls über die 8,50 Euro kommt. Der nächste Punkt, Arbeitszeitkonten, habe ich jetzt auch einige Geschäftsführer gehabt, die das persönlich betroffen hat. Denn Bereich Geringverdiener vor allem, das ist ein großes Problem. Die Geringverdiener, die häufig pauschal 450 Euro bekommen und dann eben als Gärtner, als Hausmeister, als Reinemacherfrau tätig sind, häufig ohne konkrete Notizen über den Umfang der Arbeitszeit, bekommen pauschal ihre 450 Euro bezahlt und arbeiten dann eben so vor sich hin, in Anführungszeichen. Wenn Sie jetzt 450 Euro durch die 8,50 Euro pro Stunde teilen, darf ein solch Geringverdiener maximal 52,94 Stunden pro Monat arbeiten. Wenn dieser Geringverdiener jetzt einen Monat länger arbeitet, weil Frühjahrsputz ansteht, weil der Garten im Garten gearbeitet werden muss, etc., etc., und er bekommt gleichwohl jeden Monat lediglich 450 Euro bezahlt, dann ist er in dem Monat, in dem er länger arbeitet, unter dem Mindestlohn. Und damit haben Sie in diesem Monat einen Verstoß gegen das Mindestlohngesetz. Da müssen Sie vorsichtig sein, das ist nicht unzulässig, sowas zu tun, aber das, was ich Ihnen da im Skript mitgeteilt habe, müssen Sie dann beachten. Sie müssen schriftlich ein Arbeitszeitkonto vereinbaren und in diesem Arbeitszeitkonto werden dann die Stunden erfasst, die eben nicht ausbezahlt werden sozusagen und dann in einem späteren Monat verrechnet werden oder anderweitig dann eben ausbezahlt werden. Nicht falsch verstehen, das Mindestlohngesetz soll keine generelle Vorschrift sein für Arbeitszeitkonten, ist ja ein gängiges und häufig genutztes Modell und auch sehr vorteilhaft für alle Beteiligten. Wenn man aber im Einzelfall jetzt aufgrund dieser Mehrarbeit im Monat unter die 8,50 Euro kommt, dann ist es wichtig, dass Sie diese Vorschriften berücksichtigen. Ganz wichtig, nur mit schriftlicher Vereinbarung ist auf maximal 50% der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit dort notiert werden und spätestens 12 Monate nach der Erfassung muss ein Ausgleich stattfinden. Zweites großes Problem, das jetzt ganz häufig aufkommt, ist das Stichwort Auftraggeberhaftung. Mit unwahrscheinlich vielen Fragezeichen versehen, im § 14 Arbeitnehmerentsendegesetz geregelt. Auf diese Vorschrift verweist der § 13 Mindestlohngesetz und soll an folgendem Beispiel ganz kurz verdeutlicht werden. Sie haben einen Unternehmer A, der stellt von mir aus Werkzeugmaschinen her. Ja. Und dieser Unternehmer A beauftragt den Unternehmer B, der für diese Werkzeugmaschinen die Motoren herstellt. Und der B beauftragt einen C, der Zahnräder und Schrauben und sonstiges Zeugs für die Motoren herstellt. Dann sagt dieser § 14 Arbeitnehmerentsendegesetz in Verbindung mit § 13 Mindestlohngesetz, du als Auftraggeber A muss sicherstellen, dass dein Nachunternehmer, sprich der B, und dessen Nachunternehmer C, seine Beschäftigten ordentlich rechtmäßig behandelt, das heißt insbesondere einen Lohn bezahlt, ein Entgelt bezahlt, dass das Mindestlohn, den Mindestlohn erreicht nach dem Mindestlohngesetz. Wenn er das nicht tut, der Hauptauftraggeber sozusagen, dann haftet er dem Grunde nach für den Fall, dass die Beschäftigten der Nachunternehmer nicht ordentlich bezahlt werden, für diese Differenzlöhne, und darüber hinaus ist bereits kann ein solches Verhalten einen Sachverhalt darstellen, der eine Ordnungswidrigkeit darstellt mit entsprechendem Bußgeld, das sich nach sich zieht. Problem, ich habe es Ihnen auf dem Skript notiert, das ist jetzt die Auslegung zu diesem Paragraphen 14 Arbeitnehmerentsendegesetz. Ob die Gerichte diese Auslegung auf den Paragraph 13 Mindestlohngesetz übertragen werden, ist noch offen. Ich habe aber jetzt heute bestimmt 3 Firmen gehabt, die mich angefragt haben. Sie bekommen von allen Firmen Aufschriebe und sollen irgendwas unterzeichnen. Das verbirgt sich dahinter. Diese Hauptauftraggeber wollen sich auf diese Art und Weise versichern und absichern, dass die Nachunternehmer an ihre Beschäftigten den Mindestlohn bezahlen. Nächster Punkt, Aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten. Das betrifft vor allem die Geringverdiener. Seit Inkrafttreten des Gesetzes sind Sie bei Beschäftigung von Geringverdienern verpflichtet, den Beginn, den Ende und die Dauer der täglichen Arbeitszeit dieser Beschäftigten aufzuzeichnen, spätestens bis zum Ablauf des 7. Tages nach dem Tag der Arbeitsleistung. Und diese Aufzeichnung muss mindestens 2 Jahre lang aufbewahrt werden. Wenn in Ihrem Betrieb vielleicht Erfassungsgeräte benutzt werden, kein Thema, dann läuft es. Problem, wieder die Reinemacherfrau, der Gärtner zu Hause, den Sie beschäftigen, da muss geguckt werden, dass die ihre Aufschriebe sorgfältig erstellen. Ich habe Ihnen dann noch ganz kurz reingenommen, was kann passieren, wenn gegen das Gesetz verstoßen wird. Habe ich bereits erläutert, die Vereinbarungen sind unwirksam. Es wird geschuldet die übliche Vergütung, Bußgelder in enormer Höhe. Darüber hinaus noch 2 Bemerkungen. 3 Bemerkungen Ad 1, das Stichwort Phantomlohn. Sie müssen also, wenn es sich herausstellt, es ist zu wenig bezahlt worden, nachzahlen. Und auf diese nachgezahlten Gelder müssen Sie als Arbeitgeber die kompletten Sozialversicherungsbeträge bezahlen. Also sowohl Arbeitgeberanteil als auch Arbeitnehmeranteil. Und darüber hinaus kann das Ganze eine Straftat darstellen. Das ist Paragraph 266a StGB, die Nichtabführung von Sozialversicherungsbeiträgen mit einem Strafrahmen bis zu 5 Jahren. Also wohlgemerkt Straftat bis zu 5 Jahren. Ich habe jetzt abschließend auf der letzten Seite noch vermerkt, was Sie in jedem Fall tun sollten, egal ob Sie jetzt 8,50 Euro im Betrieb bezahlen oder mehr, prüfen im Betrieb, wie sehen die Regelungen aus zur Höhe der Vergütung. Haben Sie Garantievergütungen, haben Sie Sonderzahlungen, die Verträge angucken, Ihre geringfügig Beschäftigten prüfen, werden die Arbeitszeiten bereits erfasst, Beginn, Ende, Umfang der täglichen Arbeitszeit. Wie sieht es mit Arbeitszeitkundenregelungen aus? Wenn Sie feststellen, es ist nicht alles so, wie es der Gesetzgeber haben will, müssen Sie auf die Beschäftigten zugehen und versuchen, die Situation zu ändern. Zunächst versuchen, die Zustimmung der Beschäftigten einzuholen zu einer Änderungsvereinbarung. Wenn sich die Beschäftigten weigern sollten, notfalls einseitige Maßnahmen ergreifen, um so sicherzustellen, dass der Mindestlohn bezahlt wird. Gegebenenfalls Änderungskündigungen prüfen. Und last but not least, nochmals zum Thema Auftraggeberhaftung. Seien Sie da davor nicht gewarnt, aber gehen Sie davon aus, dass Sie egal als Dienstleister oder als Unternehmer, der anderen Unternehmern in irgendwelcher Form Leistungen erbringt, künftig Schreiben erhalten werden, indem Sie aufgefordert werden, entsprechende Erklärungen abzugeben. Und wenn Sie selbst Aufträge vergeben, wenn Sie selbst Dienstleistungen in Anspruch nehmen, dann sorgen Sie dafür, dass Ihre Vertragspartner ebenfalls in der Lage und bereit sind, die Mindestlöhne zu bezahlen. Sollten Sie sich entsprechend sichern oder versichern lassen. Wir werden auf der nächsten Veranstaltung zum Netzwerk am 3.3., zu der ich jetzt auch nochmal recht herzlich einlade, 3.3.2015, das Thema nochmal ansprechen. Da werde ich auch ein entsprechendes Schreiben vorstellen. Bis dahin gibt es vielleicht schon die ersten Entscheidungen zu diesem Thema. Da kann man doch schon wieder mehr berichten. Ich will dann abschließend sagen, ist die Zusammenfassung aus der aktuellen Situation. Es gibt zu dem neuen Gesetz noch keine Entscheidungen. Es sind alles Kommentarstellen von wichtigen Menschen, die meinen, was dazu sagen zu müssen. Sicher auch richtig. Nichts tun ist falsch, wie immer. Man muss sich auf die Situation vorbereiten und entsprechende Maßnahmen eingreifen. So, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie dann noch Fragen haben, dürfen Sie die gerne an mich stellen.
Herr Herzlichen Dank für den Beitrag von Rechtsanwalt Hans P. Schwarz. Und falls Sie Fragen zu diesem Thema haben, freut sich Herr Schwarz jederzeit über Ihre Kontaktaufnahme.
Alles, was neu ist, wollen wir ausprobieren. Für Fortschritt ist kein Weg.
Auf den Gastbeitrag von Rechtsanwalt Schwarz folgt nun eine Diskussionsrunde mit dem Referenten, Professor Knoblauch und den Teilnehmern. Diese wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten.
Also, sehr, sehr herzlichen Dank, Herr Schwarz. Das war ein kleiner Marathon. Wir haben jetzt Zeit für Fragen. Sie haben sich also super in dieser Zeit gehalten. Wow. Ich frage einfach mal in die Runde. Ich sehe hier am Bildschirm, dass sich keiner von Ihnen stumm geschaltet hat. Das heißt, Sie könntet, wenn Sie es wolltet, einfach reden. Fragen, Beiträge und so weiter.
Hallo Herr Stumpf, ich habe eine Frage an Herrn Schwarz.
Ja, schon hallo.
Ich muss nächste Woche einen Auftrag vergeben an so einen Rückbauer. Ich bin gerade dabei, ein Werk zu schließen. Und die haben üblicherweise so ein Angebot. Ich hole den ganzen Schrott raus und du bezahlst mir so und so viel. Und wie viel Arbeitszeit die reinstecken und welche Löhne die zahlen, das steht da nicht drin. Was müsste ich in diesem Fall mit dem Auftragnehmer vereinbaren, um da sicher zu sein, dass er den Mindestlohn bezahlt?
Ja, also Stumm, das ist ein Fall, wo ich meine Haftpflichtversicherung nie ins Spiel bringen würde, also ich als Anwalt, weil das ist eines der großen Fragen gerade. Also ich habe Anfragen von Firmen, das ist zwischen einem Dreizeiler und einem jetzt, das größte war 4 Seiten schreiben, eine Vereinbarung, das abgegeben worden ist. Und je nachdem, wie umfangreich die möglichen Verstöße sein können, umso umfangreicher ist es. Wenn Sie Sorge haben müssen, dass Ihre Vertragspartner gegebenenfalls den Mindestlohn nicht einhalten können oder nicht zahlen werden oder wie immer, dann müssen Sie entsprechende Formulierungen wählen. Also, Problem ist nur, ich als was ich hier bekommen habe, würde ich nie unterschreiben als Unternehmer. Ja, das geht so weit, dass vorgeschlagen wird, dass Sie sich die Lohnabrechnungen der Beschäftigten zeigen lassen, die Ihr Auftraggeber oder Ihr Vertragspartner seinen Beschäftigten erteilt. Und da kommen dann natürlich andere Probleme noch, Persönlichkeitsschutz, Datenschutz etc. Also Spannendes und für Anwälte oder auch für Gewerkschaften oder für Arbeitsgerichte sicher aufgabenträchtiges Gebiet. Aber wie gesagt, da wird sich was entwickeln und da wird man sich darauf einstellen müssen. Es ist vielleicht nur eine abschließende Bemerkung, Herr Schumpf. Es wurde zu dem bisherigen Arbeitnehmer ins Sendegesetz die Meinung vertreten, dass es sich beschränkt auf den sogenannten Generalunternehmer. Das heißt also, wenn ich jetzt klassischerweise Generalunternehmer und für den ihm zugeordneten Hauptaufgabenbereich, also wenn ich jetzt als Anwaltsbüro zum Beispiel, wenn bei uns die sanitäre Anlage nicht funktioniert und ich beauftrage einen Heizungswasserinstallationsbetrieb, dann ist es nicht, gehört nicht zu meinem Aufgabengebiet, sondern es ist eine normale Werkdienstleistung, dann soll es nicht gelten. Aber das ist zu dem alten Gesetz, ob es zum neuen genauso entschieden wird, ist völlig offen.
Das heißt, es gibt noch keine wasserdichte Formulierung.
Genau so ist es, ja. Vom Gesetzeswortlaut her ist es in der Tat sogar so weit gefasst, dass Sie nicht nur Ihren Vertragspartner, sondern auch dessen Vertragspartner und den nächsten Vertragspartner sozusagen bis zur letzten Schraube in diesem Modell komplett überprüfen müssen und prüfen müssen, dass die Vorschriften einhalten. Und nochmal, warum
ich
das
einfach,
so
ist. Ja. Der Auftragnehmer sicher zu, dass das Mindestlohngesetz von ihm eingehalten wird.
Genau, das Wenigste. Und das Zweite, Sie sollten Sie auch das Recht einräumen lassen, dass Sie das nachprüfen dürfen, also in Form von Einblick in den Lohn und Gehaltsdienst etc.
So, herzlichen Dank. Stumpf, auch gleichzeitig guten Abend. Ich frage mal, Pia Tischer, Sie haben viele, viele Kunden. Ärger mit Mindestlohngesetz?
Wir haben zum Glück in unserer Software das Thema Lohn ausgeklammert und deshalb damit keine Mühe. Ich habe aber trotzdem eine Frage, die mich interessiert und die jetzt auch hier im Unternehmerkreis aufkam. Wenn beschäftigte Familienangehörige, die einen Pauschalbetrag bekommen, und da der Betrag nicht immer unbedingt dem Mindestlohn entsprechen würde, wenn man die tatsächlich geleisteten Stunden entgegenhält, ist zu erwarten, dass es irgendwie da eine Überprüfung gibt, wie viele Stunden tatsächlich geleistet werden, wenn es keine Zeiterfassung gibt.
Ich habe jetzt nur einen Teil verstanden, aber es ging um Familienbeschäftigte, Familienangehörige.
Genau.
Okay, habe ich auch schon ein paar andere Fragen gehabt. Hängt natürlich Einstiegsfrage schon damit zusammen, sind es Arbeitnehmer? Im Zweifel, ja, im Zweifel sind es Arbeitnehmer. Und das heißt, auch für die gilt, und das wird nachgeprüft, noch intensiver als in der Vergangenheit, wird das Mindestlohngesetz eingehalten. Also die, es gibt jetzt bei den Dingen zahlreiche Sonderkonstellationen wieder. Zum Beispiel ein Gesellschafter, ein angestellter Gesellschafter, der mindestens 51% Gesellschaftsanteile hält oder zwar eine Minderheit hat, aber bevorrechtigt die Minderheit hat, das sind zum Beispiel keine Angestellten, für Arbeitnehmer, für die gilt das nicht. Aber dem Grundsatz nach, wenn Ehefrau oder Ehemann oder Vater oder Schwiegervater mitarbeitet, sind es Arbeitnehmer und müssen genauso behandelt werden wie alle anderen Beschäftigten auch. Vielleicht einen letzten Satz zu den Überwachungspflichten in Anführungszeichen. Also diese Aufgabeneinhaltung des Mindestlohngesetzes wurde auch den Hauptzollämtern übertragen und die dortigen Befugnisse sind erweitert worden. Das heißt, wenn die Herrschaften bei ihnen aufschlagen sollten, dann haben sie sozusagen die Möglichkeit, alles raus sofort zu zeigen oder sie werden ihnen den Laden sofort leer machen. Sämtliche Unterlagen mitnehmen, ihre gesamte PC-Anlage mitnehmen und von heute auf morgen wird der Betrieb stillstehen. Da bringt es meiner Erfahrung auch nicht so sehr viel zu versuchen, mit denen dann zu diskutieren. Das ist der Sonderfall 1 und der Sonderfall 2. Da würde ich lieber dafür Sorge tragen, dass das alles sauber ist und auch nachweisbar und nachprüfbar. Und auch das Zusammentreffen zwischen dem Arbeitsvertrag mit der beschäftigten Person und den Abrechnungen, den geleisteten Stunden, alles safe, alles clean.
Mhm. Gut. Danke.
Dankeschön.
Bitteschön.
Ich frage mal Sie noch, Frau Reichel, innerhalb der Spedition werden Sie wahrscheinlich da keinen großen Ärger haben, aber bei uns hier, also Sie sind ja im Osten, in Sachsen, bei uns hier sind die Zeitungen voll, ich habe hier gerade einen Artikel vor mir liegen von Thüringen, da heißt das, jeder fünfte Bäcker steht vor existenziellen Problemen und so weiter. Spürt man da was in Wolkenstein, Hilmersdorf?
Doch, da spürt man schon sehr viel. Also die ganze Unsicherheit von ganz, ganz vielen Leuten, das kocht unheimlich hoch. Also wir haben schon eine Sparte im Transportbereich, die davon betroffen ist. Und im Lebensmittelbereich, in dem Unternehmen, haben wir schon auch ein paar Verkäuferinnen, die das betrifft. Aber da haben wir die Arbeitsverträge jetzt alle schon so angepasst, wie das jetzt auch der Herr Schwarz so gesagt hat. Also von daher sind wir da schon eigentlich ganz gut dabei. Ich hätte aber gleich noch mal eine Frage zur Auslöse an den Herrn Schwarz. Die steht jetzt in Ihrem Handout nicht explizit mit drin, aber die Auslöse für unsere Berufskraftfahrer, also die Verpflegungsmehraufwendungen, sind schon außerhalb des Mindestlohns, ne?
Also das sehe ich ganz genau so. Also das dürfte eher ein Bereich sein, der nicht mitzuzählen ist. Es wird auch mit relativ guten Argumenten vertreten, alle Variablen in Geldbestandteile. Also Stichwort Provisionen, Prämien, Boni etc., die also unregelmäßig gezahlt werden und vor allem auch ohne jetzt fixen Rechtsanspruch darauf. Noch nicht mal die dürfen sie berücksichtigen. Also es gibt ja vor allem im Bereich Vertrieb ganz häufig Beschäftigte, die zwar in Summe häufig viel Geld verdienen, weil sie auch eine gute Leistung erbringen, aber der Vertrag häufig so gestaltet ist, Fixum von mir aus 1.000 Euro im Monat und dann aufgrund der Variablen können sie nochmal 5.000 oder 6.000 Euro dazu verdienen. Höchst umstritten, ob das zulässig ist für den Bereich Mindestlohn. Aber noch keine Entscheidung, gibt es alles nur noch bisher nur Meinungsstreitigkeiten dazu. Aber auslösen dürften mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht dazu zählen.
Ja, okay. Dankeschön.
Bitteschön. Vielleicht noch eins. Haben Sie mitbekommen, gerade in Ostdeutschland gab es die Meinung, gerade in Speditionen, dass die Zeiten der Fahrer nicht alle als Arbeitszeiten zu zählen sind? Dass wir das mitbekommen haben. Da gab es zum Teil auch Schulungen von den Verbänden. Wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Also es gibt ja mittlerweile auch durch die Nutzung der Fahrerkarten ist es relativ einfach, die Zeiten nachzuvollziehen und zwischen Lenkzeit, Ruhezeit und sonstigen Arbeitszeiten zu unterscheiden. Das ist schon möglich, aber alles, was eben nicht Ruhezeiten sind, sind grundsätzlich zu bezahlende Arbeitszeiten. Und bei diesen Arbeitszeiten nochmal aufzudröseln zwischen Arbeitszeiten im Sinne des Mindestlohngesetzes und außerhalb, das halte ich für sehr gewagt und sehr risikoreich.
Ja.
Okay. Würde ich nicht empfehlen.
Ja.
Also ich, Jörg Knoblauch, bin viel mit Taxen unterwegs und da erlebe ich nochmal was anderes, dass die da in die Selbstständigkeit jetzt halt gedrängt werden. Also die waren früher Fahrer, die kommen nicht auf ihren Mindestlohn, also so Mehrwagenbesitzer und die werden jetzt einfach in die Selbstständigkeit gedrängt, weil dann können sie sich selbst ausbeuten, auch weiterhin.
Ja.
Das ist das eine, was kommt. Und das zweite ist, dass in der Taxenbranchen ungefähr so um die 20-30% Kosten erhöht worden sind. Was das erste, Professor Knoblauch, ganz klar, das kommt jetzt das Thema Scheinselbstständigkeit wieder hoch. Ja. Denn ob es dann wirklich auch Selbstständige sind im Sinne der Sozialversicherung vor allem, das ist in vielen Fällen ja höchst fraglich. Aber das ist das Ergebnis. Es gibt auch eine zweite Branche, wo es mindestens ähnlich problematisch ist, ist die Branche der Zeitungszusteller. Also ich habe einen Freund, der ist einen großen Verlag beschäftigt. Zeitungszusteller werden ja typischerweise pro Stück gezahlt. Und da ist es nun mal so, ist einfach so, junge, dynamische, erfolgreiche Zeitungszusteller mit dem Hochhaus, wo 1000 Leute drin wohnen, die kommen da auf sehr gutes Geld, aber der etwas gehandicapte, angeschlagene, etwas ältere Beschäftigte hat da sicher die Schwierigkeiten. Er sagt zu mir, der Großteil kommt im Leben nie auf 8,50 Euro pro Stunde. Die haben jetzt eine Übergangsfrist und wenn die endet, dann sagt er zu mir, werden sich die Zeitungspreise mindestens verdoppeln.
Dann
würde ich nochmal Void Paper noch weniger Papiermaschinen herstellen.
In 2 Jahren wird wieder erhöht. Wo kommen wir dann hin, Herr Schwarz? Was ist Ihre Vermutung von 8,50 auf?
Also 9 Euro mindestens.
Sagen Sie.
Ja.
Gut, es gibt weitere Verwerfungen. Also, ich verneige mich wie immer. Danke für Ihre tolle Vorbereitung. Danke, Sie sind einfach richtig gut informiert und helfen ganz vielen Menschen.
Danke. Ich danke.